Hallo.
Hallo.
Moin.
Herzlich willkommen zu Schwanz und Ehrlich, dem schlechteren Podcast als Kronjuwel.
Eben.
Herzlich
Heute
willkommen.
Heute gibt es hier Nüsse und es gibt Aperol.
Und wir durften nicht weiter essen, weil Mirko hat anscheinend eine Schmatzphobie.
Nee, er hat nicht diese, wie heißt das,
ASMR.
Genau.
ASMR.
Da steht er nicht drauf.
Nee, nee. Vor allen Dingen nicht, wenn Leute schmatzen. Und
nee?
Ich kann euch sagen, wenn man das schneidet und...
Ja?
Dann ist das sehr anstrengend. Wenn man eh schon Schmatzgeräusche schwierig findet, dann ist das ein sehr anstrengender Schnitt.
Ich finde das gar nicht so schlimm, tatsächlich. Nee. Ich habe mal so ein paar Mal so...
Micha schmatzt sogar ganz süß.
Insofern.
Ja, wenn man den dabei zuguckt.
So ein paar Folgen habe ich mal reingehört. In so, nicht ein paar Folgen, wie heißt das nochmal? In so YouTube-Videos.
Ja.
Und da haben die so
Gurken gegessen.
Kandierte Schokofrüchte.
Mmh. Ah, toll. Ganz, ganz toll.
Du hast langsam reingebissen.
Ah.
Vielleicht wird das ja mal irgendwann deine Kronjuwele der Woche.
Ja, echt.
Ihr habt ja schon gehört, im Hintergrund haben wir noch jemanden anderen zu Gast. Wer das ist, das sagen wir euch gleich. Aber heute reden wir um alles, was untenrum zieht,
gehen kann.
Kaputt gehen kann oder im besten Fall nicht kaputt geht. Aber zumindest mal man weiß, wo man hingehen sollte, wenn es denn so weit
Blumenkohl
ist.
Am Pimmelmann.
Deswegen gibt es heute Nüsse und Aperol.
Ja.
Schwanz und Ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
Jetzt spricht der Vater.
Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt.
Zoll, zoll, zoll.
Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
Und das bin ich und wir haben heute, naja, ich würde sagen, den höchsten Besuch, den ich im Podcast haben kann, von meiner Seite aus zumindest. Weil jetzt wird die Runde komplett. Wir haben meinen Boyfriend hier, den Urologenarzt Timo. Hallo!
Hallo!
Also Hi. Den Urologe. Ich habe
ihn ja Urologenarzt ist auch geil.
Woher kommt eigentlich der Urologenarzt?
Das haben wir gemacht.
Der Doc.
Ich weiß
Urologen
nicht. Ich glaub, Doc. Du hast das gemacht. Ich
aber der Doc ohne Hund.
Ich habe dich ja dann zum Medienfuzzi ernannt, aber.
Stimmt.
Du hast den Urologenarzt geprägt.
Bei deiner Familie bin ich der Medienfuzzi.
Ja, ich. Oder auch gar niemand. Aber
oder ja. Nicht existent.
So. Der Arbeitsexistent.
Das liegt aber an meinen Eltern, die blenden Mirko gerne aus.
Naja.
Zu Unrecht, vollkommen zu Unrecht.
Ja, aber der Medienfuzzi hat mir gut gefallen. Dann
Eltern
gedacht,
können ja auch, ne? Da fangen wir gar nicht erstmal
vor. Aber das ist wirklich sehr leckere Aperol, Lars, den hast du sehr gut gemacht.
Ja, denn Lars, dein Geheimrezept ist, ein Spritzer Soda da reinzuspritzen.
Naja, das ist kein Geheimrezept. So,
ich wollte gerade sagen, das ist
Aperol,
das offizielle Rezept.
Aber
also,
ganz ehrlich,
Timo und ich, wir haben eben...
Lauf doch alle vor der Wand.
Ja, Micha, wir sind ja so Alkoholiker, wir trinken den einfach ohne
Wir machen halb.
Wasser.
Ja, und trotzdem... Schmeckt er doch jetzt noch prickelnd erfrischender mit diesem Schuss.
Ja, toll. Ist sogar eine Orangenscheibe drin.
Das, mit der Orangenscheibe muss ich sagen, das ist halt so, das ist Lars.
Ja.
Der geht eben dann doch den einen extra Meter, um es richtig gut zu machen. Wir wollen aber heute nicht nur über Aperol reden, sondern auch darüber, was so untenrum alles schief gehen kann, weil du als Urologe weißt das vermutlich besser als alle anderen Menschen dieser Erde. Und du wirst vermutlich auch schon genug Penisse in deinem Schwänze, sagen wir hier bei uns, ne? Schwänze in das deinem Leben gesehen haben und auch Hodensäcke gesehen haben als Lars, Micha und ich zusammen.
Ja, vermutlich.
Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ne?
Ich glaube, also, er hat mehr als 800
durchschnittlich,
Penisse gesehen.
Durchschnittlich sehe ich also ungefähr 10, 15 Genitalien am Tag.
Ja. Nee, das schaffe ich auch nicht.
Die meisten davon würde ich mir privat jetzt nicht angucken wollen, aber,
aber
wenn man da mal über die Jahre so hochrechnet,
die geil sind.
Da muss ich ganz ehrlich gestehen, da gucke ich nicht so drauf, beziehungsweise man ist in so einem anderen Modus. Ne? Also das blende ich total aus. Das ist halt irgendwie meine Arbeit und das sind halt irgendwie Patienten, die dann kommen, ein Problem haben. Das ist dann irgendwie so
vollkommen. Ich
wäre ständig geil. Also diesen Modus, ich versuche diesen Modus ja auch bei mir auf der Arbeit auszuschalten, aber das geht halt nicht immer. Wenn da ein geiler Kunde sitzt, ist das ein geiler
Micha
Kunde.
Micha wird auch trotz Tripper erstmal mit dem Mund
untersuchen. Und ich habe ja alles da, Penicillin en masse, ey. Ist doch scheißegal.
Aber Micha hat auch schon lange nicht mehr bei uns gejuckt, ne?
Nee, das liegt halt an unserer monogamen Beziehung. Ja. Das macht schon sehr viel aus, wenn man monogam ist. Dann, das macht schon viel aus. Dann hat man eben öfters keine Geschlechtskrankheit.
Nicht mehr diesen Stress mit zum Arzt rennen, weil wieder irgendwas ist. Mein Gott.
Ja, ist ja. So. Und aber trotzdem kann es auch gut sein, regelmäßig zum Arzt zu gehen, um sich mal durchchecken zu lassen. Ja. Und du hast, als wir damals zusammengekommen sind, hast du gesagt, du würdest gerne mal vorbeikommen, um über so 2-3 Sachen mal zu reden. Was ist dir denn so wichtig?
Also ich würde jetzt ganz gerne so ein bisschen Awareness schaffen für urologische Erkrankungen, die grundsätzlich junge Männer betreffen können und auch junge Männer im schwulen Kontext gehäuft. Dinge, die ihnen passieren können.
Zum Beispiel, was passiert denn?
Jetzt Geschichte aktuell, also die Clubs sind ja wieder auf. Man merkt es auch bei uns in den Kliniken. Es gibt so einige Krankheitsbilder, die gehäuft auftreten, wenn wieder Substanzen konsumiert werden. Zum Beispiel gibt es so ein schönes Krankheitsbild, das nennt sich Priapismus. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat.
Micha, ich hoffe, du hast meine Anweisung befolgt eben.
Ja, Erektionsstörung.
Nee.
Quasi genau das Gegenteil.
Wirklich so oft, wie
eine
wir dieses...
Eine Dauererektion.
So. Genau. Sehr gut. Okay. Wir haben das so oft in diesem Podcast schon behandelt. Zumindest dieses Wort ist so oft schon hier gefallen und trotzdem...
Nein, ich wusste das ja auch. Ich wollte eigentlich nur, dass Micha sich noch mal kurz bildet.
Kein Problem. Also nutzen die zu viel Viagra oder was?
Witzigerweise sind Dinge wie Viagra gar nicht so sehr dafür verantwortlich, weil das geht eigentlich, dass es dann wieder abgebaut wird und dann die Erektion auch wieder abnimmt. Meistens sind es tatsächlich sowas wie Kokain oder andere...
Man kriegt von Koks eine Dauerlatte?
Ja, dass die dann eine Latte von bekommen.
Ja, gerade wenn man es dann nochmal kombiniert. Es gibt da dann genug andere Kombinationen, die man so machen kann. Es gibt Medikamente, die man sich in die Schwellkörper spritzen kann.
Ach krass, okay.
Gerne kombiniert man sowas ja auch mal mit mechanischen Hilfsmitteln, so Stichwort Cockring, die ja nochmal ihre eigenen Tücken haben können. Das Problem ist, wenn man halt so eine Dauererektion hat, nach und nach stirbt dann das Gewebe ab, ne, weil nicht mehr genug sauerstoffreiches Blut halt in die Schwellkörper
fließt. Wie oft hast du schon so einen Cockring geknackt?
Ich muss ja gestehen, da warte ich immer noch drauf. Alle meine KollegInnen erzählen dann immer ihre heroischen Geschichten, wenn dann die Feuerwehr kommt mit dem Dremel oder mit dem Schneider, um den Cockring aufzuflexen, weil anders kriegt man ihn meistens nicht mehr ab. Ich bin da bis jetzt noch verschont geblieben.
Aber dann ist doch auf jeden Fall was kaputt unten, oder?
Na, das kommt so ein bisschen darauf an, wie schnell man in die Klinik kommt. Ne? Und das ist halt ganz wichtig. Vieles von dem, was man so sieht und was ich vielleicht noch erzählen möchte, da kommt es halt wirklich auf die Zeit an. Ne? Priapismus, Penisbruch etc., Cockring. Ja, also wenn das passiert, bitte sofort in die Rettungsstelle kommen oder in die Notaufnahme. Nicht 60 Stunden warten. Das Problem ist, dann ist es halt kaputt.
Also sorry, wenn ich eine 60 Stunden lang eine Latte habe, dann nee.
Ja, 60 Stunden nicht, aber wenn so ein Rave 24 Stunden geht, was willst du machen? Du willst den letzten DJ auch noch mitbekommen. Also
richtig, und ja, vielleicht kriegst du auch gar nicht mehr so mit, wie viel Zeit eigentlich schon vergangen ist.
Ne? Ja, das stimmt auch wieder. Ja, krass, warum greife ich alle in euren Taschen?
Ich habe Angst. Irgendwas hat vibriert. Ach, guck,
der Urologenarzt war's. Und wir haben gerade schon gedacht, wir haben hier unsere goldene Regel vergessen, dass man das Handy ausmacht.
Tut mir leid.
Also ich bin ja immer noch, also Respekt an alle Menschen, also ich mache kein Geheimnis draus, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin und ziemlich alles, was mir in den Finger kommt, ausprobiere und ausprobiert habe. Und ich finde es halt echt, ich finde das krass, erstaunlich, dass Menschen mit Alkohol, also wenn die zu viel getrunken haben oder halt auch mit Drogen, die sie konsumiert haben, noch eine Latte bekommen. Also ich habe da super Schwierigkeiten tatsächlich.
Du hast das auch, ne?
Wenn ich zu viel getrunken habe, dann ist sexuell halt, also dann ist es Glück, dass eine Latte da ist, aber ich komme nicht mehr. Und auch die Latte ist nicht lange da.
Das ist ja relativ typisch, ja, also gerade bei bestimmten Substanzen, Amphetamine oder ähnliches, da ist es ja wirklich so, dass die Erektion schwierig zu erreichen ist oder auch dann der Orgasmus halt einfach nicht kommt.
Weil
die
Reflexbögen nicht mehr funktionieren, so, weil die Rezeptoren besetzt sind. Aber wenn man gerade, wie gesagt, sowas wie Kokain mit dann vielleicht noch Viagra oder Ähnlichem kombiniert und dann noch mechanische Hilfsmittel benutzt, dann ist so ein kleiner Teufelskreis. Ne? Und dann ist auch das Mindset so, dass man einfach auch vergisst, wie lange es schon drum ist. Und dann ist einem vielleicht auch egal, dass es schon 8 Stunden her ist oder 12, weil man dann vielleicht irgendwie auch auf einer Party ist. Du sagst es ja selber, ne? Dann ist der Rave irgendwie schon 20 Stunden oder die Sexparty geht jetzt schon einen Tag und man möchte jetzt auch nicht gehen. Und das böse Erwachen kommt dann meistens immer erst später. Ne? Dann ist es halt, wenn der Schwanz dann aussieht wie eine Aubergine dann tatsächlich.
Wow. Okay, wow. Das Bild wollte ich jetzt gerade nicht noch mit in den Kopf nehmen, aber also du hast ja gesagt, jetzt zum Beispiel mechanische Hilfsmittel können da ein Problem sein. Würdest du dann grundsätzlich eher dazu raten, dass man eher zum Beispiel Gummi-Cockringe benutzt oder so? Also irgendwas, was man einfacher vom Schwanz runterbekommt?
Genau, das wäre so der urologische Expertentipp. Ich weiß, dass viele halt auch Metallkochringe bevorzugen, weil sie ja eben auch einen bestimmten Fetischreiz haben. Ja, sie fühlen sich anders an als Silikon oder Gummiverbindung. Der Vorteil ist natürlich, dass du schon sagst, du kriegst sie halt einfach auseinandergeschnitten. Ne? Also wenn
ich habe immer nur Gummi genommen, weil ich hatte wirklich Respekt vor diesen Metalldingern.
Ja, du kriegst sie halt einfach ab und nur kriegst sie halt einfach durch. Ne? Es gibt natürlich auch Metallringe, das sind ja eher so Ballstretcher zum Beispiel, die man zusammenschrauben kann. Ja, sind ja mehrere Einzelteile, die man dann mit einem kleinen Schräubchen zusammenbringt. Die kann man natürlich dafür auch benutzen. Oder das ist dann, wenn man Metall möchte, dann kriegt man das wenigstens auch auseinandergeschraubt. Das Problem ist halt, wenn das Metall nicht abgeht, dann steht man da. Mhm. Ja, und das ist das, was ich vorhin sagte. Dann bitte sofort irgendwo hingehen, wo man sich Hilfe holen kann, weil je länger die Zeit dauert, desto mehr
Pimmel ist das tot.
Also ne, je länger du wartest, desto mehr Pimmel ist tot und das Problem ist, es schwillt halt immer mehr an. Ne? Es bildet sich immer mehr Schwellung, es fließt immer mehr Blut rein, es kann nichts mehr abfließen, es schwillt einfach durch die Reizung immer mehr an und dann geht es natürlich noch schwieriger ab. Ne? Und dann kommst du halt auch mit Gleitmitteln oder anderen Hilfsmitteln, die wir so haben können, nicht mehr hin und dann muss es aufflexen. Dann kommt da die Feuerwehr und kommt dann mit dem riesigen Flexgerät und fummelt dir dann deinem Schwanz und dem Cockringer.
Die möchte man nicht unbedingt haben. Gibt es eine Zeit, also gibt es so einen Richtwert, wann man sich Sorgen machen sollte? Also das kann ja jetzt auch tatsächlich durch Substanzkonsum oder sowas passieren. Gibt es irgendwie so eine Grenze, wo du sagen würdest, okay, da sollte man jetzt dann mal gucken?
Am besten so schnell wie möglich. Man sagt, ab 12 Stunden fängt das Gewebe an, irreversibel geschädigt zu werden. Also dann beginnen Prozesse, die eine Schädigung und einen Umbau bewirken, der eben dazu führt, dass sich da mehr Narbengewebe bildet im Penis, dass die Erektion abnehmen kann, dass du tatsächlich keine Erektion mehr bekommen kannst, im schlimmsten Fall. Ja, also 12 Stunden ist so, ab da sollte man sich schon Sorgen machen.
Okay.
Und wenn man merkt, es geht nicht, die Latte geht nicht mehr runter oder ich kriege das Ding nicht ab, dann einfach sofort. Ja, das Gleiche gilt auch für den Penisbruch, das gibt es ja auch. Das ist ja meistens was einem doch relativ schnell Sorgen macht.
Also ehrlicherweise habe ich überhaupt gar keinen Plan, wie ein Penisbruch aussieht oder sich anfühlen könnte.
Dieter Bohlen hatte einen.
Ja, das ist das Einzige, was ich über den Penisbruch weiß. Ja.
Ich glaube, der hatte sogar 2.
Oh, wow.
Und da muss man sich so ein bisschen die Anatomie von dem Penis so ein bisschen vor Augen halten. Also woraus besteht der eigentlich? Wir wissen ja, da sind so Schwellkörper drin. Also wenn die mit Blut gefüllt werden, dann wird der Penis hart. Ja, dafür sind sie da. Sie füllen sich und dann dehnen die sich aus und dann steht er. Und die sind von so einer ganz harten Membran quasi umgeben, ne, damit da auch nichts rausläuft. Ne, der Druck ist ja relativ hoch. Ne, das ist ja der arterielle Druck ist ja relativ hoch und da darf ja nichts reißen, ne, wenn da plötzlich das ganze Blut einströmt. Und da passiert dann nämlich genau das. Ne, durch irgendwelche Scherbewegungen oder Umknickbewegungen beim Sex reißt dann halt diese Membran.
Ja, dann hast du auch eine Aubergine.
Und dann quillt das raus.
Und dann läuft dann halt das ganze Blut raus. Da kriegst du auch eine Aubergine. Ja. Da ist auch sofort die Steifigkeit weg, logischerweise, weil das läuft ja irgendwo hin ins Gewebe. Das ist jetzt sofort blau. Es tut auch weh. Es knackt meistens tatsächlich.
Weißt du, das ist das Schlimme. Wenn wir Männer das schon hören, ne, dann tut uns eigentlich schon alles weh.
Und dann kommen die meisten auch relativ schnell. Ja. Weil das sollte man dann auch zeitnah versorgen.
Ja, dann kommen die meisten schnell, da kommt aber nichts mehr.
Weil da muss man sich halt fragen, glaubt ihr, Dieter Bohlen hat einen großen Schwanz?
Also das ist sowas, worüber ich mir wirklich
bis gerade überhaupt keine Gedanken gemacht
habe, weil es mich nicht interessiert.
Nee, das interessiert mich auch nicht.
Interessiert dich der Schwanz von Dieter Bohlen?
Na, ich würde halt gerne wissen, wie so ein Penisbruch zustande kommt, weil es muss ja eigentlich, also er muss ja entweder rausgerutscht sein und irgendwo gegengestoßen sein.
Du, also ich glaube, so manches Mal war ich auch schon kurz davor, dass mir das auch schon mal hätte passieren können.
Der Klassiker sind so Reiterstellungen, ne?
So, genau da. Und da passiert es mir auch mal, dass es schmerzhaft ist.
Ist für dumme Leute wie mich. Was, könnt ihr das nochmal kurz erklären, wie man dann aufeinander sitzt?
Also der eine sitzt auf dem anderen.
Ah, okay. Reitet. Reiten.
Ah, ja.
Und
was soll tatsächlich das denn?
Häufiger, wenn man sich nicht anguckt, sondern einer, also beide quasi in die gleiche Richtung gucken.
Okay.
Weil man dann
ausrutschen kann. Weil da die passive Person dann quasi die Steuerung gibt und nicht weiß,
ob was ist. Na, weil der Winkel halt so ist, dass du schneller rausrutschen kannst, glaube ich, und dann eher dann mal mit dem Penis ans Becken stößt und dann knackt es halt wieder um.
Ah, nee, komm.
Also dieses Geräusch, alleine, dass ich mir das Geräusch vorstelle, das reicht, um es, dass ich das schlimm finde. Okay, also Penisbruch. Priapismus, das sind auf jeden Fall schon mal so zwei Sachen, die wir auf dem Schirm haben sollten. Ja,
bitte schnell kommen. Ich erzähle euch jetzt nicht, wie man Priapismus therapiert, weil sonst fallen, glaube ich, alle Hörer vom Stuhl.
HörerInnen. Also Hörer,
ja, das wird
vermutlich fallen alle Hörer vom Stuhl und alle
HörerInnen denken, wird reingespritzt, wird das Blut abgesaugt oder wie?
Ach, das wird abgesaugt. Krass, okay. Das Blut wird abgesaugt?
Mhm. Solange das noch geht, ja.
Und das tut dann aber richtig weh, ne?
Na, man betäubt es vorher, lokal, netterweise. Nee,
das ist aber freundlich von euch.
Das ist, glaube ich, aber trotz alledem kein angenehmer Prozess. Ne? Ja, man sticht halt schon so große Nadeln da rein und zieht dann das Blut da raus.
Ciao. Ciao.
Okay, also wir lernen, Priapismus sollten wir auf jeden Fall sofort zu euch in die Rettungsstelle kommen. Aber das ist dann auch tatsächlich was, wofür man in die Rettungsstelle kommen soll.
Ja, bitte.
Okay. Aber wann ist eine Latte denn zu lang eine Latte?
12 Stunden.
12 Stunden.
Ja, das ist okay, 12 Stunden. Aber was
ab 12 Stunden fängt an, das Gewebe kaputt zu gehen. Wir sagen, es gibt so unterschiedliche Definitionen. Manche sagen 2 Stunden, manche sagen 4 Stunden. Also eine Erektion, die mehr als 2 Stunden besteht, ohne dass da eine sexuelle Erregung dahinter steckt.
Ah, okay. Ja. Das heißt aber, wenn du die ganze Zeit zum Beispiel, okay, 2 Stunden vögeln ist auch schon hart. Aber wenn du 2 Stunden vögelst, dann ist es okay.
Das aber okay. Wer jetzt mal wirklich?
Weil dann ist es so, dass zwar immer Blut reinströmt, aber auch genug Blut wieder abströmt.
Ah, krass, okay.
Nee, aber jetzt mal wirklich.
Ich will euch jetzt nicht mit den Details irgendwie langweilen. Es gibt verschiedene Typen und dann ist es der gute Typ, der wo nichts passiert.
Quasi. Wer hat denn 6 Stunden eine Latte und meint, das ist normal?
Ja, gibt bestimmt genug.
Naja, wie gesagt, es kommt darauf an, ne? Auch woran
du dann aber selbst wenn ich auf eine Sexparty wäre.
Es kann aber auch sein, dass du
also ganz ehrlich,
und deine Latte ist noch da. Checkst du ja nicht.
Und daran merke ich wieder, wie unschuldig ich am Ende doch immer war.
Ja, genau.
Ja, glaube ich. Ich kann ja mal ein paar Storys auspacken. Komm mal zu Steady. Ah, nee, machen wir nicht mehr.
Schade. Doch, zu dieser Folge gibt es noch eine Steady-Folge.
Was kannst du denn auspacken?
Ich pack gibt aber auch Krankheiten, die auch mit dem Priapismus einhergehen. Ne? Zum Beispiel so Sichelzellanämie oder sowas. Also vermehrt.
Noch nie gehört. Du musst hier, also hier bei unserem Podcast musst du Sachen so erklären, dass selbst ich die verstehe.
Also so quasi so eine Art Blutkrebs. Blutveränderungskrankheit.
Kann dadurch entstehen?
Dadurch kann der Priapismus entstehen, weil dann Zellen im Blut sind, die weniger gut durch die Gefäße passen und dann das verstopfen. Mhm. Oder zum Beispiel tatsächlich im Blutkrebs mit ganz viel weißen Blutkörperchen. Dann sind dann so viele weiße Blutkörperchen im Blut, dass die einfach auch alles verstopfen.
Krass.
Okay, gut. Also Priapismus, Penisbruch. Was gibt's noch auf der Agenda von Dingen, über die wir als schwule Männer mal geredet haben sollten?
Grundsätzlich bitte, wenn ihr irgendwas benutzt für sexuelle Luststeigerung, sei es hinten rein, vorne rein, wie auch immer, bitte mal irgendwas nehmen, was dafür auch irgendwie gedacht war.
Oh ja, denn gut finde ich nämlich die, die sich so Einmachgläser oder sonstiges in
Arsch. Ah, da gibt es doch dieses eine Video.
Das irgendwelche Flaschen. Also da kann man ja auch so Storys aus dem Nähkästchen erzählen. Grundsätzlich tauchen die Leute dann immer auf und erzählen, sie haben nackt irgendwas gemacht und sind dann immer nackt ganz unglücklich gefallen. Und dann gerade beim Nacktfensterputzen halt auf die Sektflasche gefallen.
Also ganz ehrlich, wer nackt putzt und auf eine Sektflasche fällt, dass die in dir drin ist und du die nicht wieder rausbekommst, dann muss dein Arschloch so kaputt sein eigentlich zu dem Zeitpunkt. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass das
ich weiß auch nicht, wer irgendjemandem mal in die Welt getragen hat, dass wir das glauben. Wenn uns diese Storys erzählt werden, wir verdrehen innerlich immer nur die Augen und denken uns so, ja, sag uns doch einfach, du findest das geil, du hast dir hinten was reingesteckt und jetzt kommst du nicht mehr raus. Punkt, Ende, aus.
Was war das Skurrilste, was du aus dem Arschloch gezogen hast?
Das Gute ist, das machen bei uns die chirurgischen Kollegen, weil es der Arsch ist.
Ah, ja.
Wir ziehen immer vorne was aus den Haaren. Da hatte die Kollegin mal, also ich hatte mal so einen Kabelbinder. Der Patient hat aber auch einen Katheter und hat sich daneben aber noch einen Kabelbinder in die Harnröhre geschoben. Und die Kollegin hatte mal einen Jasminzweig Und als wir den dann rausbekommen haben, so ein Busch, so ein Jasminbusch, und der hat ja auch Äste. Da waren
die verarscht mich hier.
Aber was ist denn das Sinn dahinter? Das ist wahrscheinlich dann irgendwie das Esoterische.
Das ist doch wieso. Es gibt doch auch Leute, Gesundes, die sich so Nadeln und so einführen, ja, in die Harnröhre.
Aber das soll ganz schön sein, würde ich mal sagen.
Nee,
aber
wir sind auch absolut tolerant.
Es gibt ja genug, ist da hier kein King-Shaming, es gibt ja genug Sex-Toys, die genau für Sounding, also so heißt ja diese Praktik, gemacht sind, die dann eben am Ende einen dickeren Anteil haben oder ein Rückholbändchen oder irgendwas haben, dass es eben nicht verloren geht. Ne? Das ist natürlich der Super-GAU, wenn man sich das so weit reinsteckt, dass es dann plötzlich weg ist und man es nicht mehr rausbekommt.
Mit Bändchen.
Ja, das geht tatsächlich. Also es gibt, also diese Sounding-Stäbe, die haben ja quasi vorn und hinten so eine Biegung. Du darfst ruhig Geräusche machen. Du darfst auch weiterhin dein Aperol spritzen, wollte ich sagen. Dein Aperol trinken. Die haben vorne und hinten so eine Biegung, dass die quasi nicht verloren gehen können. Also, dass die nicht so weit reinrutschen können, dass du sie halt nicht mehr eigenhändig rausbekommst.
Ah, okay.
Ja, und dieser Jasminzweig, also der Patient fragte uns, wo denn die Blüten hin sind. Also, der war halt total vergammelt. Also, wir haben uns gefragt, wie lange der schon in seiner Hand gesteckt hat.
Ach, krass.
Oh. Heilige Maria. Aber da frage ich mich immer, das ist jetzt dann so eine Sache, ich bin tolerant allen Kings und so gegenüber, aber dann denke ich mir so, wie kann man denn dann so mit seinem Körper umgehen? Weil Scham. Das ist ja schon...
Ich glaube, dass da ganz
das
viel mit Scham zu tun hat.
Das ist ganz viel Scham, deswegen kommen die Leute ja auch meistens viel zu spät. Möchte ich nochmal sagen, bitte, ja. Wir haben das alles schon gesehen, wir kennen das alles schon, kommt einfach, ja, müsst nicht warten, es wird nicht besser.
Aber das wundert mich immer, ja, also Scham, das kann ich nachvollziehen, aber ey, ganz ehrlich, egal was ich bisher hatte, ne, also ich habe mich für nichts geschämt, ich bin jedes Mal sofort losgerannt.
Ich glaube, wir sind, also ich habe das ja jetzt auch schon einmal, zweimal mitgemacht, ich bin da ja auch super hypochondrisch, ich habe ja, sobald was an meinem Penis ist, bin ich ja...
Was meinst du, wie oft ich umsonst einen Abstrich gemacht habe? Ja, also was meinst du? Da habe ich
aber
ja bald
da
schon
eine
Hornhaut
gekriegt. Ihr seid ja wahrscheinlich auch die richtigen Schritte gegangen, seid ihr zu eurem Hausarzt, zu eurem Hausdermatologen, eurem Hausinfektiologen gegangen. Für die Sachen, die ich bis jetzt erzählt habe, bitte in die Rettungsstelle kommen.
Okay, dann eine Sache, die mich jetzt total interessiert, weil die ja auch sehr häufig thematisiert wird, wenn man so über Penisgesundheit und Hodengesundheit redet, Hodenkrebs. Da kann ich mich noch an eine Werbung von vor 15 Jahren gefühlt erinnern, wo die auf YouTube da zwei Dudes stehen und sich gegenseitig in die Boxershort packen. Jetzt mal aus...
Ist die tatsächlich schon so alt? Weil ich glaube, es gab letztens mal wieder eine Kampagne, weil es gab irgendwann mal eine, die ist, vielleicht war die das auch, die ist schon sehr, sehr lange her. Aber da gibt es nicht so viel Awareness-Bewegungen für, wie zum Beispiel für den Brustkrebs bei der Frau.
Ja? Okay, dann...
Das war jetzt zum Beispiel, es gab ja jetzt dieses Jahr, also dies oder Ende letzten Jahres, ne? Showtime of My Life auf Vox. Die haben ja für Krebs Vorsorge.
Prostatakrebs aber da, ne?
Die hatten Hodenkrebs wurde aber auch gecheckt. Okay. Hodenkrebs, Prostatakrebs und halt Brustkrebs. Und das finde ich halt ist ein sinnvolles Format. Würde ich übrigens auch machen. Würde ich mir ausziehen. Aber das hat mich so animiert, dass ich direkt einen Termin für Nikolas und mich gemacht habe und wir direkt zumindest den Hodenkrebs haben checken lassen.
Sehr gut, weil wisst ihr, in welchem Alter Hodenkrebs am häufigsten ist?
Bei uns, in unserer Altersgruppe.
Ich glaube 18 bis 29 oder so.
Ja. Und also da entsteht
das. In unserer Altersgruppe und da ist es auch die häufigste Tumorerkrankung des Mannes tatsächlich.
Okay, weil die hat zu mir sagen, gesagt, also sorry, ja.
Ich glaube, das aber ja, also vielleicht ist es auch falsch, aber ich glaube, Hodenkrebs ist doch aber die Chance, das zu heilen, oder heilen ist ja, glaube ich, falsch, wenn es um Krebs geht, ne? Aber ist ja glaube ich, der Heilungsprozess oder die Heilungschance ist da besser als bei Brustkrebs. Ne? Das ist doch richtig, oder?
Ja, also wenn ich mir einen Krebs aussuchen müsste, also wenn ich mir aussuchen könnte, ich kriege einen Krebs und einen müsste ich wählen, würde ich immer Hoden nehmen, weil die Heilungschancen sind so gut, ja, selbst wenn der total weit fortgeschritten ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr Lance Armstrong noch kennt, den Radfahrer.
Ja.
Der hat da die Tour de France gewonnen. Die hat er gewonnen, nachdem er in das Gehirn gestreuten Hodenkrebs hatte.
Ach krass. Also der kann sogar auch, obwohl der im Hoden quasi entsteht, bis ins Hirn fort.
Der streut relativ schnell. Erst in die Lymphknoten im Bauch und dann in die Lunge. Und dann gerne woanders hin, unter anderem auch ins Hirn. Und selbst dann, wir nennen das immer, das ist eine poor Prognosis, also eine schlechte Prognose, gerade wenn das ein Hodentumor ist, der in unserem Alter auftritt. Also es gibt einen Häufigkeitsgipfel bei uns und dann gibt es nochmal eine andere Tumorform, die ist so zwischen 40 bis 50, die ist ein bisschen weniger aggressiv, sage ich mal, wenn man es ganz salopp. Die hat noch eine bisschen bessere Prognose, aber selbst die schlechteste Prognose hat eine, ich sag mal, Heilungsrate von 50%. Also wir haben so eine, wir nennen das 5-Jahres-Überlebensrate. Also man sagt immer, wie viele Patienten nach 5 Jahren noch überleben. Und da sind das in der schlechtesten Prognose 50%.
Das
klingt für... In der guten Prognose sind das 95%+.
Okay, also das ist bei Krebs ja wirklich...
Weil zum Beispiel,
besser geht's nicht.
Ich wollte natürlich dann halt, war ich so auf dem Trip und habe gesagt, ich mache Prostata, möchte ich auch checken lassen. Und da hat sie zum Beispiel gesagt, nee, das brauche ich bei Ihnen jetzt noch nicht checken.
Nee, ab 45, da bist du noch ein bisschen jung.
Ich habe ja schon mal gedacht, ich hätte Hodenkrebs, weil ich habe an einem Hoden ertastet, das fühlt sich an wie ein Pickel auf dem Ei.
Mhm.
So. Und da bin ich auch beim Arzt gewesen, aber der sagte wohl, das sei nichts Schlimmes und ist alles okay.
Bei mir waren es Kalkablagerungen.
Aber gerade das sind so Sachen, wenn man, also was ihr machen könnt zu Hause, ja, das ist das, was die Frauen unter der Dusche machen, sich ihre Brust abtasten, ist einfach den Hodensack, ja, unter der Dusche, da hängt er ja meistens ein bisschen weiter runter als sonst.
Oder im Bett,
in die Hand nehmen. Und tatsächlich mal die Hoden abtasten, ne? Ob ihr irgendwelche Veränderungen fühlt, ne? Irgendeine Verhärtung, irgendein Knubbel, ja, wenn ihr sowas habt, einfach einen Termin beim Urologen, bei der Urologin machen, das mal abklären lassen. Ja, oder wenn ihr plötzlich in 2, 3, 4 Wochen merkt, okay, die eine Seite fühlt sich irgendwie schwerer an als sonst, es zieht irgendwie so komisch. Ja, auch abklären lassen, aber ganz entspannt. Ja, das sind alles keine Sachen, mit denen man jetzt nachts um 3 irgendwo in die Notaufnahme rennen muss, aber das sollte sich zumindest mal jemand angucken. Ja.
350.
Das ist zwar selten, der Hodenkrebs, aber er tritt halt in unserem Alter.
Ja, und das ist das, was viele halt einfach nicht wissen.
Ist übrigens ein super Schlupfloch, fällt mir gerade mal so auf. Ein Schlupfloch für, auch total weg vom Thema eigentlich, aber ich muss trotzdem kurz sagen, für alle, die eine monogame Beziehung führen, wenn ihr euch mal an den Eiern rumtasten wollt, dann ist es illegal, zum Urologen zu gehen. Dann könnt ihr einfach einen geilen Urologen raussuchen, dann könnt ihr euch an den Eier tasten und da kann euer Freund nichts sagen. Ist eigentlich schon geil, ne?
Womit er wieder um die Ecke kommt.
Ich sag da jetzt nichts.
Ich kann da einfach wirklich nur den Kopf schütteln, weil das ist wirklich, das ist so absurd, diese Aussage schon, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll.
Da ist mir gerade mal in den Sinn gekommen.
Okay,
also,
warum passiert sowas immer? Warum passiert sowas immer bei dir? Vor allen Dingen, nee, also wenn ich daran denke, bei mir der Urologe...
Hast du einen heißen Urologen?
Nee.
Ich schon.
Zuletzt war ich bei einer Urologin.
Jetzt habt ihr einen.
Kannst du dir schon meine Eier tasten, bitte? Ich glaube, ich hab da was.
Okay, also Priapismus, Penisbruch, Hodenkrebs. Das sind jetzt schon mal 3 große Baustellen, die wir ja auch alle zumindest mal schon mal gehört haben. Es gibt natürlich auch viele Horrorstories, dass dann der Hoden abgenommen werden muss und so. Ist das, also wäre das jetzt dramatisch, wenn man den Hoden abnehmen müsste, um zu überleben?
Nee, also ich würde es jetzt nicht Horrorstory nennen, es ist so der Therapieschritt der Wahl Nummer 1. Also wenn einer der Hoden befallen ist, dann muss der raus, Punkt, Ende, aus. Ja.
Mickey Maus.
Ende aus Mickey Maus. Was anderes ist es, wenn das der einzige Hoden ist, den man noch hat, dann muss man schauen, dass man das Hoden erhaltend operiert. Mhm. Ja, dass man versucht dann, wenn es denn möglich ist, noch Hodengewebe zu erhalten. Weil man ja sonst, also A ist man dann infertil, also unfruchtbar. Und B muss man ja auch die Hormone ersetzen, die der Hoden normalerweise produziert, also Testosteron zum Beispiel.
Ginge
ja.
Das theoretisch auch?
Das also, geht.
Wenn es jetzt wirklich das schlimmste Szenario auf der Welt wäre, beide Hoden müssten raus, ist das dann so, dass man quasi 2 Silikonhoden bekommt?
Man kann Prothesen einbauen, ja, das geht. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Also das hat ja einen großen psychologischen Faktor, ne, ob man das braucht, dass da 2 Dinge im Hodensack sind. Also ich persönlich glaube, ich würde es nicht wollen, weil es fühlt sich ein bisschen, also diese Prothesen, die es gibt, finde ich, fühlen sich nicht so schön an, aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Okay, und dann würde man quasi Testosteron gespritzt bekommen und dann, oder?
Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann es auch auftragen, es gibt es auch als Gel, also je nachdem. Solange du noch einen Hoden hast, übernimmt er das eigentlich und das ist kein Problem. Was man machen sollte, bevor zumindest eine Chemotherapie ansteht, was bei Tochtergeschwülzen auf jeden Fall dann passiert, ne, das ist so dann der nächste Schritt. Also wenn der Krebs gestreut hat, dann macht man eine Chemotherapie oder noch andere, aber meistens eine Chemotherapie, wie auch immer die dann aussieht. sollte man auf jeden Fall seine Spermien einfrieren lassen.
Ah, okay. Also das würdest du dann auch Leuten raten, tatsächlich,
ja, das, bevor... Ja, genau. Das okay. Müsste man Leuten raten, auf jeden Fall. Übernimmt mittlerweile auch Krankenkasse.
Sperma einfrieren.
Das übernimmt. War früher nicht so.
Ah, okay, krass. Also das übernimmt heutzutage auch die Krankenkasse, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay, wir haben jetzt drei große Baustellen, sage ich mal, im unteren Bereich unseres Körpers schon mal abgehakt. Ich werfe sie jetzt einfach mal in den Raum. Syphilis und Tripper. Also wir haben ja schon sehr viel über HIV geredet hier bei uns im Podcast. Ich finde, wir sollten aber bei Penisgesundheit zumindest mal kurz über Syphilis, Tripper und Chlamydien reden. Ist das was, weshalb man bei euch in die Rettungsstelle kommt?
Die Leute kommen.
Und ihr schickt sie wieder weg. Geht's morgen.
Sollten sie aber nicht. Das Problem ist, dass ich arbeite ja in einem Krankenhaus, also ich bin ja nicht in einer Praxis. Und da ist die Rettungsstelle halt für, ich sag mal, akute Notfälle, die das Leben vital bedrohen, eigentlich da, oder Dinge, die man zu Hause jetzt nicht lösen kann oder die ein akutes Problem sind, die der Hausarzt jetzt nicht erst am nächsten Tag lösen kann. Das Problem ist, wenn man das Gefühl hat, dass da unten irgendwas nicht stimmt, weil da brennt, da juckt, da läuft irgendwas aus dem Penis raus. Da ist es nicht nur so, dass man da nur eine Untersuchung macht und dann weiß man Bescheid. Ja, da steht dann ein Dutzend Tests an, die man machen sollte, und die Ergebnisse brauchen halt ein bisschen. Ne? Sie brauchen meistens 2-3 Tage, bis dann ein Ergebnis da ist. Und das kann so eine Rettungsstelle oder eine Notaufnahme nicht leisten. Ne? Ich kann mir die Patienten nicht, ich kann mir die nicht einbestellen, 2 Tage später zur Befundkontrolle. Ja? Damit, weil es auch tatsächlich noch 3 Stunden oder 12 Stunden Zeit hat, kann man dann am nächsten Tag ganz entspannt zu seinem Infektiologen, Dermatologen, Hausarzt oder auch von mir aus auch Urologen, Urologin des Vertrauens gehen. Ja, dann kriegt man halt Abstriche, kriegt eine Urinuntersuchung, man kriegt eine Blutuntersuchung. Es gibt ja dann verschiedene Sachen, die getestet werden müssen. Und dann kann man da mit denen dann auch die Ergebnisse besprechen, die Therapie besprechen.
Okay, ja. Wie erkenne ich denn zum Beispiel, dass ich einen Tripper haben könnte?
Relativ klassische Symptome. Brennt beim Pinkeln. Ja, und da vorne läuft was raus. Ne, also dieser klassische...
Schön die Suppe, die da rauskommt.
Genau. Wir nennen es ja auch Gonorrhoe. Rhoe heißt ja immer fließen. Da fließt halt was raus. Und zwar Gonokokken-Zeugs. Gonokokken sind die Bakterien, die das machen.
Ah, und deshalb dauert das halt auch ein paar Stunden länger, weil man quasi Bakterienkulturen züchten muss, um rauszufinden, ob das wirklich jetzt Gonorrhoe ist. Also
genau, man züchtet die Keime an, die müssen wachsen, das dauert halt ein bisschen, und dann kann man auch sehen, welches Antibiotikum wirkt. Ne, es gibt so Standardtherapien, die man dann macht und die man machen kann. Mittlerweile gibt es aber relativ viele Resistenzen, gerade was die Gonorrhoe angeht. Da muss man dann eben eine spezielle Therapie mit einem dann passenden Antibiotikum machen, wenn man
Pech hat. Jetzt gibt es ja, dieses Gerücht geht ja schon seit, ich würde sagen, Jahren durch die schwule Community. Es kommt der Supertripper, von dem wir uns nicht wieder erholen können. Was würdest du jetzt als Urologe darauf antworten?
Das hat mir sogar meine Urologin gesagt.
Ja, was soll ich dazu sagen? Der wird schon kommen. Es wird aber auch der super Lungenentzündungskeim kommen. Das Problem ist einfach, dass wir so vollgestopft werden mit Antibiotika, sei es durch die Nahrung, sei es durch Übertherapie, dass sich halt immer mehr Resistenzen entwickeln. Und irgendwann ist es halt so, dass wir kein Antibiotikum mehr haben. Die Keime, also die Bakterien, entwickeln halt schneller Resistenzen, als wir neue Antibiosen entwickeln können.
Ja, ist das denn jetzt was jetzt gerade immanent ist? Also, dass wir jetzt innerhalb der nächsten 2 Monate...
Nee, das nicht. Aber keiner hat damit gerechnet, dass wir eine weltweite Pandemie haben. Also ich würde es nicht sagen, dass es in den nächsten 2 Monaten passiert, aber irgendwann wird es soweit sein. Ja.
Okay. Also wie kann aber man, sich, kann man sich denn davor schützen?
Safer Sex.
Blasen mit Kondom. Das
bedeutet in dem Fall
Kondom? Tatsächlich Kondome, und zwar bei allen sexuellen Praktiken. Das schließt Blasen ein.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob das in die Folge reingenommen wurde. Ich glaube nicht, ne?
Weiß ich nicht. Das erzählst du auch sonst.
Dass die meisten Keime mittlerweile, also was so die Gonorrhoe angeht, also den Tripper, die wohnen im Rachen. Das ist das größte Reservoir. Also die wohnen gar nicht mehr im Penis oder hinten rektal, sondern die wohnen hinten im Rachen. Und meistens asymptomatisch, also ohne, dass sie irgendwelche Beschwerden machen. Ja, das heißt, da gibt man halt ganz schnell Sachen weiter.
Wir haben dann noch Syphilis und Chlamydien, damit zumindest mal kurz drüber geredet zu haben. Chlamydien, wie erkennt man die?
Ähnliche Beschwerdesymptomatik wie beim Tripper.
Aber da läuft nichts raus.
Also nicht seltener, immer. Ja. Meistens sind die asymptomatisch. Das also ist so viele nämlich. Von denen.
Aber meistens kommen die Chlamydien eh mit dem Rest auch, ne?
Testen tut man die sowieso.
Ja. Ja.
Wo es im Problem ist, ist tatsächlich in der bei Frauen, weil da eine Chlamydieninfektion tatsächlich zu einer Unfruchtbarkeit führen kann. Mhm. Und die halt leider, wie gesagt, ganz oft ohne Symptome einhergeht, die Infektion. Also die merken, man merkt gar nicht, dass man infiziert ist. Ja, man hat keine Symptome so richtig. Man hat aber die Komplikationen danach. Ne,
weil habe ich auch eine Freundin, die hat das nur durch Zufall, haben die das mit.
Ja, gecheckt. Bei mir auch eine Freundin. Auch durch Zufall nur.
Deswegen ja. ist es wichtig, regelmäßig testen lassen.
Ja.
Ja.
Da ist ja bei uns also tatsächlich Mädels, ganz
ne?
gut.
Nein, ja. Das ist, finde ich, halt auch immer so traurig, gerade bei den Heteros, dass die immer sagen, nee, bei uns ist ja nicht und ne, ist ja alle, ne, da bei
die größte Geschlechtskrankheit das Kind eigentlich, ne?
Bei den Heteros. Bei Heterosexuellen gibt es ja quasi nur, also wenn sie sich schützen vor irgendwas, dann schützen sie sich ja eigentlich nur vor einer Schwangerschaft vor und Kinder. Nie vor sexuell übertragbaren Krankheiten, ist mein Gefühl.
Ja, so das ist das ja auch. Ja. Vor allem, die meinen ja auch, sie müssen sich alle nicht testen lassen. Also Leute, ganz ehrlich, was meint ihr eigentlich, was bei euch die Suppe am Kochen ist?
Ja, auch. Aber halt unter, die brodelt halt. Und also.
Wusstet ihr, dass die PrEP auch für Frauen zugelassen ist?
Ja. Krass, nee. Das wusste ich tatsächlich. Dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne noch, bevor wir...
Also wolltest du noch was zum Syphilis wissen?
Genau, ich würde jetzt gerne noch kurz einmal über die Syphilis reden, weil das ist ja so, die macht ja quasi die Viererkette komplett bei uns Schwulis. Syphilis, wie erkenne ich die?
Schwierig.
Also darf ich mal erklären?
Ja, gerne.
Ja, also ich hatte die ja mal mit 19. Erstmal bleibt die ja auch ein Leben lang bleibt dieser Stempel im Blut, ne? Also so ein oder man kann es sehen, so ein, Marker, so ein Marker. Aber bei mir hat sich das so geäußert, dass sich da echt, das war schorfig und hat sich da, also.
Auf was war schorfig?
Also mein Schwanz, also auf der Eichel war das sehr zu sehen.
Groß, hattest klein? Du so eine, wie so eine Stelle quasi?
Die Stelle war der ganze Schwanz.
Okay. Ach krass, so groß.
Weil also der, es war schon sehr also, ausgebreitet.
Es gibt so verschiedene Stadien. Das Problem ist, wenn man, also übertragen wird es durch einen Hautaffekt, Primäraffekt heißt es. Mhm. Das ist so eine, naja, sieht aus wie so ein Knubbel. Und da wohnen die Bakterien drin. Und über diese Stelle überträgt sich das auch. Also egal, wo die ist, sobald du da Kontakt mit hast, mit deiner Haut, überträgt sich das auf deine Haut. Und dann bildet sich da ein neuer Primäraffekt aus. Und dann durchläuft die mehrere Stadien, bis am Ende zum Stadium 3, das ist dann die Neurosyphilis, das ist dann ganz schrecklich, dann gibt es ganz viele neurologische Ausfallerscheinungen und Leute werden wahnsinnig. Albrecht Dürer hatte zum Beispiel die Syphilis und das sieht man auch in seiner Kunst.
Nein.
Doch, am Anfang ist es ja alles noch so und gegen Ende sieht man richtig, wie durch den Wind der plötzlich wird. Dem fällt ja auch die halbe Nase aus dem Gesicht, also das war auch die Syphilis.
Kaiserin Elisabeth, Sissi von Österreich, die hatte meine Syphilis.
Das hat man ja angesehen.
Weiß ich nicht, das müsste man nachgucken.
Das hat man ja.
Das Schlimme ist, Syphilis kann halt so viele Sachen machen, die das ist so ein bisschen das Chamäleon der Medizin. Das kann alles imitieren, alle möglichen Beschwerden kann und es kann Syphilis sein.
Ja, ich hab
ist aber relativ einfach zu diagnostizieren. Man macht halt eine
auch,
Blutuntersuchung
ne?
und man kann es auch relativ einfach therapieren. Man kriegt ja Penicillin. So eines der,
das
älteste Antibiotikum der Welt.
Und zwei Spritzen in den Arsch. Eins links,
ja, ich
eine
links,
eine rechts.
Genau.
Und das brennt wie Hölle. Halleluja.
Boah. Das ist halt viel Volumen im Muskel, das tut ziemlich
also
weh.
Also die Spritzen sind wirklich, die sind die Hölle. Sind
schon, da kannst du nicht mehr gehen.
Nee.
Das ist schon fies.
Zum Kotzen.
Nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen Angst vor der Spritze machen, ist es wichtig, dass wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Stellen...
Genau, wenn ihr
was mich gerade interessiert hat, du hast gesagt, die überträgt sich dann auf die Haut. Kann das also auch theoretisch sein, dass ich die an der Hand bekomme, die Syphilis? Also, wenn ich jetzt quasi die, wenn jetzt Lars...
Ich glaube, wenn du, also, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, wenn das die Hautbarriere durchbrochen ist, gibt halt Stellen, wo es wahrscheinlicher ist als an anderen. Mhm,
weil die Haut da dünner ist?
Ja, oder weil es eine andere Form von Haut ist.
Okay.
Also Schleimhaut ist deutlich durchlässiger als eine
Oberflächenhaut.
Mhm. Aber das kann schon passieren. Ne?
Okay, dann jetzt meine letzte Frage, für, weil wir sind schon wirklich deutlich über der Zeit. Gibt es noch etwas, was du den Leuten da draußen, also jetzt ist ja auch Schwanz und Ehrlich bald vorbei und wir geben den Leuten irgendwie noch so einen guten Rat mit. Was wäre so der urologische gute Rat, zum Schluss, den du den Leuten mitgeben wollen würdest?
Uns kennenzulernen, sag ihnen das.
Schwanz und ehrlich kennenzulernen, das ist ein toller Podcast, beziehungsweise kommt jetzt zu Kronjuwelen.
Ist so. Das ist schon mal jetzt der wichtigste Rat. Jetzt muss
ich
tatsächlich überlegen.
Also ich meine, ich habe jetzt 5.
Nein, also ich fand eigentlich, mal gesagt, den wichtigsten Rat, den hast du eigentlich gegeben, und das ist dieses nicht warten, Freunde.
Ihm geht.
Und vor allen Dingen keine Scham haben, weil, sorry, die Ärzte haben alles gesehen.
Ich glaube, ich finde das mit der Scham noch wichtiger, weil bei sexuell übertragbaren Krankheiten sollte man ja zumindest nicht die Rettungsstellen blockieren. Aber wenn man das Gefühl hat, dass der Penis aussieht wie eine Aubergine, dann ist höchste Zeit, in die Rettungsstelle zu kommen und nicht noch darüber nachzudenken, ja, einfach, wie man jetzt auf die Sektflasche gefallen
ist. Aber das ist eben unser Hauptproblem, dass immer noch so viel Scham besteht, weil das immer noch so tabuisiert wird. Und ich würde mich nicht wundern, wenn da auf einmal jetzt in den nächsten Wochen wieder irgendwo was steht von, hatte das und das oder sonstiges.
Du hattest eine Syphilis, Lars?
Ja, ganz ehrlich. Aber wer das schreibt,
hatte Prince Charming auch
eine Syphilis? Wer da das schreibt, hat Grütze im Kopf.
Da muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ich glaube, jeder von uns hatte schon mal irgendeine Form der Geschlechtskrankheit.
Ja.
Wenn wir das wissen, dann liegt es daran, weil wir uns haben testen lassen.
Ja.
So, das ist ja das, und was ich meine. Die meisten laufen halt undiagnostiziert damit durch die Gegend.
Eben.
Nee, wir haben halt irgendwie alle
wichtig
Sex
ist, und dass wir einfach offen damit umgehen und vor allen Dingen das allerwichtigste neben auch Scham und so ist, Geschlechtskrankheiten sind nichts Verwerfliches.
Wie eine Erkältung untenrum, sag ich.
Eben. Ja. Der Husten am Pillemann.
Ja. Ist richtig. Wir haben alle Sex. Ja, dann passiert sowas halt. Damit einfach zum Arzt gehen, bitte.
Genau. Das ist ein gutes Stichwort, weil auch ich
Schlusswort,
hatte.
Schlusswort, ja.
Schluss. Stichwort für den Schluss, weil ich hatte auch sexuell übertragbare Krankheiten. Da haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet. Du warst ja live dabei, als mich das richtig hart gewurmt hat, weil wir haben, Timo und ich, und haben uns gerade kennengelernt. Also wirklich, wir kannten uns eine Woche, nachdem dann diese ganze Scheiße passiert ist. Und ich habe mich so geschämt in dem Moment. Und das fand ich total interessant zu sehen, dass, obwohl ich ja sehr aufgeklärt bin und wir diesen Podcast machen, ich trotzdem total das Gefühl hatte, ich mache da was.
Das ist halt nochmal was anderes, wenn du jemanden kennenlernst, weil du weißt ja auch einfach, weil es ein Tabuthema ist, dass Leute darauf reagieren. Also ich sag mal, in dem Fall war es jetzt wirklich überflüssig, sich zu schämen, Mirko, weil er ist Urologe. Ja, aber trotzdem
schämt man sich.
Ja, das ist ja auch ganz normal. Du, ich würd mich auch schämen, weißt du? Aber ich bin einfach froh, dass ich von dem Rotz auch befreit bin jetzt. Dass ich damit nichts mehr am Hut habe, weil monogam, und wenn ich jetzt was kriegen würde, dann müsste ich mir eher Sorgen machen, was ist da los?
Ja, aber auch das kann passieren, weil es gibt, lange Rede, kurzer Sinn, wenn der Penis blau anläuft, dann solltet ihr in die Rettungsstelle kommen. Wenn ihr aber nur ein Auslaufen habt oder ein bisschen Jucken, dann geht am nächsten Tag zu eurem Hausarzt, Hautarzt oder zu eurem Infektiologen.
Eben, belästigt damit nicht die Notaufnahme.
Ja. Oder wenn ihr eine Flasche querstecken habt, dann müsst ihr auch zur Notaufnahme.
Dann könnt ihr auch gehen, genau.
Oder den...
Weil ihr beim Putzen nackt ausgerutscht seid und auf die Flasche gefallen
seid. Genau, wie man das kennt.
Ich habe mal ein Porno gesehen, da hat ein Typ, kennt ihr diese Betten, diese alten Holzbetten mit diesen dicken Dingern, diese Holzdinger? Und der hat sich einfach so drauf, ohne eine Minute zu verzucken, hat sich auf dieses Ding draufgesetzt.
Krass. Ja. Respekt.
Also diese dicken Eiche-Rustikal-Holzbetten.
Ja, ich kann mir das vorstellen, du hättest nicht nochmal erkennen.
Stell dir mal vor, du hast Sex und fliegst ja versehentlich auf so ein Ding drauf, wie beim Putzen.
Aus Versehen fällst du auf das Bett drauf und dann ist das Bett weg.
So. Oh Mann.
Wir hören uns gleich noch in der Aftershow-Party. Wir haben, Timo ist da, wir haben aber auch noch zwei weitere Gäste, die gleich auch noch vielleicht kurz Hallo sagen. Und dann haben wir in zwei Wochen eine sehr besondere Folge, auf die freue ich mich.
Aber da erzählen wir jetzt
nichts drüber. Mirko hat Spiele vorbereitet, das wird ganz toll.
Ja.
Ganz toll.
Ganz toll.
Wir dreht schon seit einer Woche durch, weil wir Spiele spielen.
Und nächste Woche hören wir uns bei den Kronjuwelen wieder. Und ich habe so ein Gefühl, wir haben eine sehr schöne Kronjuwelen-Folge.
Ja?
Ja. Du hast auf jeden Fall bei einer Orgie mitgemacht. Mehr sage ich aber nicht bis dahin. Tschüss. Ciao.
Mitgemacht?